Herzlich willkommen bei unserem Lieblingspodcast Gefühlsecht.
Wir sind der Podcast für alle, die Lust haben, den Teppich hochzuheben.
In der nächsten Stunde laden wir euch zu uns an den Küchentisch ein und öffnen mit unserem Gast einen Safe Space, um all das zu erleben, was gefühlt werden möchte.
Wir kreieren einzigartige Geschichten und stellen Fragen. Dabei wollen wir mit der Idee aufräumen, dass wir in eine winzig kleine Form passen müssen, um magisch, heilig, würdig und kraftvoll zu sein.
Wir sind Kat und Cisa, zwei Frauen aus fast zwei Generationen. Cisa ist Jungsmutter, Schamanin, Tiertelepathin, Partnerin in allen Lebenslagen, Tänzerin und seit über 30 Jahren verheiratet.
Und Katinka ist Fischefrau, Mutter von zwei Kindern, geschieden, neu liiert, ursprünglich mal Modedesign studiert und nun seit einigen Jahren in der Kreativbranche.
Unsere Themen sind so vielfältig wie die Persönlichkeiten in unserer Gesellschaft. Seit über 3 Jahren gelingt es uns, sowohl die Freude, die Lust, die Leichtigkeit, als auch den Schmerz, die Trauer und die Angst und Scham zu uns an den Tisch einzuladen. Und das mit einer Mischung aus Tiefgang, Leichtigkeit und Humor.
Wir fragen uns und unsere Gäste, wie wir als Frau, als Mann, als Paar leben wollen. Wo stoßen wir an Grenzen? Und wie können wir diese gemeinsam aufbrechen, um gleichzeitig kraftvoll und verletzlich sein zu können?
Und jetzt ganz viel Spaß mit unserem heutigen Gast.
Weil tatsächlich mein System, also meine Physis, meine Psyche, meine Seele, meine sozusagen alles, was zu mir gehört, hat, indem ich mich angefangen habe, wirklich mit dieser Psyche und mit den psychologischen Zusammenhängen und meinem Gewordensein auseinanderzusetzen in der TA-Ausbildung, sich den Freiraum genommen, auf den Pauseknopf zu drücken und zu sagen, okay, Mädel, du interessierst dich dafür, dann geben wir dir jetzt mal ordentlich Zeit dafür. Und ich hatte mit 39 einen schweren Herzinfarkt, der mich für ein halbes Jahr sozusagen
ausgenockt
hat. Man würde umgangssprachlich, liegt mir auf der Zunge zu sagen, aus dem Verkehr gezogen hat. Aber eigentlich ist es in den Verkehr gezogen hat. Nämlich in den Verkehr mit mir selbst.
Herzlich willkommen wieder bei mir am Küchentisch. Ich habe heute die große Ehre. Ich sitze mit Nicole Lenner, die gerade aus dem Flugzeug gestiegen ist, und schnell mal hier rüber. Vielen Dank, liebe Nicole, dass du da bist. Du hast ein ganz tolles Thema und ich weiß überhaupt eigentlich fast gar nichts davon und habe da schon die letzten Tage ein bisschen drüber geschmunzelt. Das Stichwort heißt Transaktionsanalyse. Und für mein Ohr ist es wahnsinnig sachlich, hat mit Zahlen zu tun. Also Transaktion kann ich natürlich übersetzen. Ich hatte Latein. Analyse, habe ich auch eine Idee. Und ich glaube, deswegen lachst du auch schon. Es ist, glaube ich, alles ganz anders. Und vielleicht dacht ihr euch auch schon kaputt. Wir kennen uns, das muss ich davor sagen, vom Tanzen. Wir tanzen seit Jahren zusammen. Soul Motion bei Edgar Spieker, den haben die ein oder anderen auch schon gehört. Manche von euch habe ich schon in der Kirche der Stille getroffen. Und manche waren sogar auf Korfu. Das heißt, die kennen auch Nicole.
Ja!
So, yay! Also, ich freue mich voll, dass wir heute nicht tanzen zusammen und trotzdem werden wir tanzen.
Ich wollte gerade sagen, anders tanzen.
Genau, wir tanzen zusammen, denn das ist das Wundervolle am Tanz, den nicht nur im Tanzraum zu tanzen, den eigenen Tanz und den Tanz mit den anderen, sondern das auch ins ganze Leben zu übertragen. So, jetzt kommst du. Versuch mir mal zu erklären, erstmal die Transaktionsanalyse und dann kommen wir dahin, wie du dahin gekommen bist.
Okay, ich soll sozusagen Transaktionsanalyse in einem Satz.
Nö, mach deine Geschwindigkeit, deine Dosierung ist super.
Also erstmal vielen, vielen Dank, Cisa, dass ich hier mit dir an deinem wunderbaren Küchentisch mit diesem zauberhaften Blick in den herbstlichen Garten sitzen kann und eingeladen wurde. Es fühlt sich irgendwie an, wie, ja klar, sind wir hier zusammen. Ich finde es ganz schön.
Genau, es hat sich einfach so hingespielt. Ja. Und am Ende unserer Korfu-Reise war dann irgendwie klar, ja, natürlich kommst du jetzt mal.
Jetzt ist der richtige Zeitpunkt.
Genau.
Genau. Die Transaktionsanalyse ist eine eine soziale Psychologie. Und zwar ist es eine Schwesterdisziplin sozusagen zur Gestalttherapie. Fritz Perls, der Gründer der Gestalttherapie, und Eric Byrne, der Begründer der Transaktionsanalyse, waren Weggefährten zumindest. Mhm. Und in ihrer Zeit in Kalifornien damals ein Stück die Rebellen im Psychoanalyse, in der Psychoanalysewelt, weil sie beide gesagt haben, wir wollen gerne mit unseren Patienten und den Klienten, mit denen wir arbeiten, gerne auf Augenhöhe auf Stühlen sitzen und die nicht so gerne vor uns liegen haben und
bahnbrechend dann, ne?
Genau, und analysieren, sondern wir wollen gerne mit denen Auge in Auge sprechen, so wie wir jetzt hier am Küchentisch sitzen. Mhm. Interessanterweise habe ich gerade in der Zeitschrift für Transaktionsanalyse einen Artikel verfasst, zusammen mit einer englischen Kollegin, der überschrieben ist mit "An meinem Küchentisch".
Siehst du, das machen wir jetzt schon 3,5 Jahre und nichts ist besser. Also ist doch schön, dass wir aus dem rausgekommen sind, was über Jahrhunderte ja nur so ging, dass die Köchin, die Haushälterin oder eben die Bausfrau in der Küche stand und alles andere fand außerhalb statt. Und ich weiß aber, dass meine Mutter zum Beispiel früher immer am liebsten in die Küche gegangen ist, weil die ein Hausmädchen hatten, weil da war es am wärmsten.
Und da findet auch die Beratung statt.
Ganz genau. Und damit warm meine ich nicht das, was vom Ofen kommt, sondern genau. Das andere. Aber das ist ja spannend.
Genau, Okay. Genau. Und das ist also soziale Psychologie, Kommunikationspsychologie. Eric Byrne ist ein geboren als Eric Bernstein in Kanada Ende des Zweiten Weltkriegs, oder stimmt überhaupt nicht, vor dem Zweiten Weltkrieg geboren. Okay. Also hat den Zweiten Weltkrieg in seiner ganzen Vehemenz, die man in Kanada so mitkriegen konnte, mitgekriegt und hat sich dann umbenannt in Eric Byrne. Hat den Stein weggelassen, weil er sich damit sicherer fühlte, was man nachvollziehen kann.
Unbedingt.
Und ist dann nach Kalifornien gegangen und hat da die sozusagen in seinem Feld, in seinem Bereich die Psychoanalyse und Psychotherapie revolutioniert.
Okay. Wow.
Oder als ein Teil, er ist nicht der Einzige natürlich, aber genau, und hat ein Modell entwickelt, erstmal ein Modell der Persönlichkeit. Mhm. Also spricht von Ich-Zuständen, wobei Paul Federn, glaube ich, bei dem er gelernt hat, auch schon von Ich-Zuständen sprach.
Okay.
Und eins der Kernmodelle ist, dass wir in unserer Persönlichkeit 3 Ich-Zustände haben, die sich ausbilden im Laufe unseres Werdens und Gewordenseins. Und das ist einmal das Eltern-Ich, in dem wir Dinge von unseren elterlichen Bezugspersonen übernehmen. Das sind praktisch 3 Kreise übereinander, kann man sich vorstellen. Mhm. Und ganz oben, der ist das Eltern-Ich. Mhm. Das ist nicht der erste, der sich entwickelt, aber ich gehe jetzt mal von oben nach unten.
Ja.
Und im Eltern-Ich sind die Dinge, also Dinge meint, fühlen, handeln, denken und Körperempfindungen, die wir von unseren elterlichen Bezugspersonen übernehmen.
Also geht das so ein bisschen in Richtung, also Stefanie Stahl, die sagt, wir lernen eben durch eine positive Aufmerksamkeit, in dem, wie ich mich verhalten habe, speichere ich ab. Also wenn ich meinem Bruder immer im Kopf streichel, meinem Kleinen, dann bin ich ein gutes Mädchen. Und wenn ich dem ins Knie haue, bin ich ein schlechtes Mädchen. Also mache ich das eine und das andere lasse ich.
Genau. Und das, was du beschreibst, sind eher Verhaltensweisen und Gefühle, die im Kind-Ich-Zustand abgespeichert sind, in dem untersten Kreis.
Ach so, okay, ich bin falsch.
Im Eltern-Ich, nee, du bist gar nicht, also das würde ich so nicht sagen, sondern es gibt ein schönes Rumi-Zitat. Es gibt ein Land jenseits von richtig und falsch und da treffen wir uns.
Okay, machen wir.
Das ist für mich ein wichtiges Prinzip.
Sehr schön, okay.
Im Eltern-Ich ist eher, du bist ja selber Mutter geworden auch und hast ja auch mehr mehr als ein Tier. Mhm. Und du kennst vielleicht von dir auch, und die Zuhörerinnen und Zuhörer kennen das vielleicht auch, dass man, und dafür muss man nicht eigene Kinder haben, dass man manchmal so denkt, ach du je, jetzt rede ich doch wie meine Mutter, obwohl ich das nie wollte. Oder, oh Mann, jetzt habe ich die, das ist eine Geste, die habe ich von meinem Vater. Oder ja, ich trinke den Tee genau wie mein Vater. Oder ja, ich, die Nachbarin hat immer laut gerufen, die Kinder zum Mittagessen, war alle genervt, und jetzt mache ich genau dasselbe in der Nachbarschaft.
Ja, okay.
Sowas. Mhm. Also wir schlucken sozusagen unsere elterlichen Bezugspersonen ganz.
Die höhere Instanz auch. Kann auch Lehrer und
Jüngere genau sein. Okay. Also geht um elterliche Bezugspersonen, und heute gehen wir davon aus, dass Skriptbildung, also Skript ist sozusagen der unbewusste Lebensplan, den wir schreiben in unserem Gewordensein. Eric Byrne hat noch gesagt, der ist mit 7 abgeschlossen, da sagen wir heute, nee. Mhm. Machen wir eigentlich, also wir haben ja, erleben ja auch als ältere Menschen und als Erwachsene durchaus Vorbilder, denen wir uns im positivsten Sinne zugehörig fühlen auf eine Art, ne? Mhm. Und dann übernehmen wir auch ein Stück von deren Art, von deren.
Und unabhängig vom Alter.
Unabhängig vom Alter.
Das wäre ja jetzt dramatisch, wenn das mit 7 alles fertig wäre.
Ja, genau. Mhm.
Ja.
Genau.
Okay.
Also das ist Eltern nicht, ne? Mhm. Da sind so die Dinge abgespeichert, die wir übernehmen von anderen. Mhm. Im Kind-Ich, in dem untersten Kreis, sind die Dinge, und Dinge ist immer ein kohärentes System aus Denken, Fühlen, Verhalten und Körperempfindung, mhm, die wir entwickeln in Reaktion auf das, was uns angeboten wird. Also dein Beispiel von, ich streichle meinem kleinen Bruder über den Kopf und erlebe, dass Mutti dann sagt,
yay,
oh, du bist so eine tolle große Schwester. So süß. Oh, mhm, so süß. Mhm. Und dann sagt die Schwester von Mutti, die daneben steht, und diese blonden Locken, also das ist echt so wahnsinnig entzückend. Mhm. Und dann lernt eben klein, blond gelocktes Mädchen, große Schwester, lernt eben, ich krieg dann positive Zuwendung, wenn ich meinem kleinen Bruder über den Kopf streichel. Mhm. Und so mache ich es sozusagen diesen elterlichen Bezugspersonen recht.
Ja, okay. Mhm.
Und wenn ich mich so verhalte, dann komme ich gut durch die Welt.
Ja, okay, also Verhalten anpassen.
Nicht nur Verhalten, sondern auch Denken und Gefühle durchaus. Ja, wir sind ja bei gefühlsecht. Mhm. Und das ist ganz spannend, da mal zu gucken, dass wir durchaus unsere emotionale Welt auch ausrichten nach dem.
Gott, oh Gott.
Mhm. Ja. Mhm. Und der mittlere Kreis, das nur um das Modell sozusagen zu komplettieren, dieses Ursprungsmodell, sage ich jetzt mal, es gibt noch ganz, ganz viele andere, aber dieses Modell zu komplettieren, ist das sogenannte Erwachsenen-Ich. Mhm. Da sind die Denken, Fühlen, Verhalten, Körperempfindungen, die sozusagen angemessen sind im Hier und Jetzt. Also wo ich mich nicht bediene aus entweder dem Eltern-Ich, ne, ich bin so wie mein Vater, Mutter, Tante, Lehrerin, oder mich nicht bediene aus dem, was ich als Kind entwickelt habe.
Mhm. Aber das ist ja eine verdammt erwachsene Variante dann, ne?
Genau, sondern skriptfrei, würden wir sagen. Mhm. Also ich verhalte mich angemessen im Hier und Jetzt und greife sozusagen nicht auf meine Überlebensstrategien zurück, die ich entwickelt habe im Gewordensein. Überlebensstrategie hat immer positive und also hilfreiche und weniger hilfreiche Anteile, ne?
Ja. Okay, cool.
Ist jetzt schon ziemlich ausführlich sozusagen, dieses Modell. Ist das, wie landet das bei dir?
Wo? Nee, gut. Also ich habe das jetzt brav mitgeschrieben.
Genau.
Und mitgedacht und irgendwie hier das Gerät kontrolliert. Also ich bin total im Glück. Ja, ist ja egal, von wo man es sieht, ne? Also es gibt ja unendlich viele Ansätze, wie wir uns näher kommen. Und das ist jetzt einer, den ich tatsächlich so in der Form noch nicht kannte. Mhm. Also deswegen vielen Dank, dass du das mal einmal zusammenfasst.
Ich sag noch was zu Transaktionen, wenn das
bitte
okay ist.
Ja, unbedingt.
Weil Transaktion, also Analyse ist natürlich auch, ne, die Eric Byrne war Analytiker von der Grundausbildung her. Und hat dann eben gesagt, wir analysieren nicht Personen, sondern Transaktionen. Mhm. Und eine Transaktion ist die kleinste Kommunikationseinheit. Also ich sag zu dir, wie schön, dass ich hier sein darf, Caesar, und du antwortest, wie schön, dass du hier bist.
Okay, das ist schon eine Transaktion.
Und das ist eine Transaktion.
Oh, wow. Okay.
Und jetzt können wir.
Ich hätte das jetzt Dialog genannt.
Genau. Es ist, im Dialog passieren ganz viele Transaktionen.
Ah.
Und da gibt's natürlich, je nachdem, von wo, aus welchen Ich-Zuständen wir miteinander kommunizieren,
Beko,
passieren unterschiedliche Dinge in diesem Dialog.
Yay. Okay. Gut. Also da sind
und
wir.
Und jetzt kannst du dir vorstellen, wie groß das Feld ist, ne?
Okay. Ja. Gut. Also, und dann gibt's keinen Bereich, wo das nicht beobachtungswert ist, beobachtenswert. Also, sorry, ich habe ein bisschen Jetlag, sitze total posch, aber bin erst gestern Morgen aus Amerika wiedergekommen. Ihr entschuldigt bitte irgendwelche Ausfälle oder falls ich auch dann Blödsinn rede, Nicole, hebst einfach die Hand. Oder sagst du,
ich wenn ich es merke, Kurs. Ich bin ja auch gerade erst aus Lissabon gekommen, wir sind ja so die
Aliens. Goodness.
Okay. Sophisticated women
ja.
In Hamburg am Küchentisch.
Aber wie schön.
Schön.
Wie schön, ja. Dass wir hier sein können.
Ja.
Und dass wir uns auch hier treffen. Finde ich auch total schön. Bei all dem, das muss ich jetzt noch kurz erwähnen, weil das kann man nur noch mit Humor nehmen. Gestern Morgen in Frankfurt aus dem Flugzeug gestiegen und dann, du willst ja nur noch nach Hause. Ja, das ist ja, du willst ja nichts anderes mehr. Nur noch nach Hause. Und dann, ja. Also Flug gecancelt, weil Hamburger Flughafen gesperrt. So, das haben die anderen auch mitgekriegt. Und wir senden auch relativ zeitnah. Deswegen ist es jetzt nicht eine Geschichte, die wir dann im nächsten Jahr erzählen.
Mhm.
Also, und mit Humor kann man das Ganze, das ist die einzige Variante, zu sagen, okay, könnte schlimmer sein. Und wo ist jetzt irgendwie der Fun Fact?
Und seid ihr dann im Zug zurückgefahren?
Verschiedenste Varianten.
Okay.
So, das erspare ich uns jetzt. Und ich finde immer wieder die Dankbarkeit, die da reinspielt, zu sagen, es ist doch eigentlich alles in Ordnung und es gibt immer wieder eine Lösung. Mhm. Die kenne ich nicht in dem Moment und wenn ich genervt bin und nach Hause möchte, ist noch schwieriger, weil wahrscheinlich bin ich dann bei Punkt 1 oder 2, weil ich eben dann doch schnell kindlich bin oder in meine Sicherheit, wie hast du es genannt, in meinem Sicherheitsmodus angekommen,
Überlebensstrategie
ja. angekommen bin, und da dann möglichst immer mal wieder rauszukommen.
Genau, also du handelst unter Umständen, entweder handelst du wie eine elterliche Bezugsperson, die ärgerlich wurde und den Flughafen zusammenschreit in Frankfurt
so,
und die sozusagen die Airline beschimpft und so.
Klar.
Oder du handelst wie eine elterliche Bezugsperson, die mit dem Nervenzusammenbruch auf dem Stuhl zusammenklappt und nicht weiß, was sie machen soll.
Ja.
Oder er, oder du handelst wie sozusagen aus einem Kind-Ich heraus und kommst richtig in Not und weißt wirklich nicht, was du machen sollst und suchst also verzweifelt nach Hilfe von jemandem, der dir sagt, wie es jetzt weitergehen kann.
Mhm.
Und alles drei sind nicht erwachsene also erwachsen im TA-Sinne. TA ist die Abkürzung für Transaktionsanalyse. Erwachsen im TA-Sinne wäre eben, so wie du sagst, zu sagen, interessante Situation, ich fliege nicht in einer halben Stunde nach Hamburg.
Genau.
Was jetzt?
Genau, ich bin total übermüdet und ich möchte nichts anderes, kann mich nicht natürlich, das jetzt schön kenntlich, ich habe natürlich gedacht, kann mich nicht irgendeiner abholen und dann so Rücksitz und noch eine Wärmflasche und noch einen heißen Kakao und dann beam me up.
Genau, sich auf den Rücken legen und mit den Füßen strampeln, laut schreien, wie an der Supermarktkasse früher, weil man den Lolli nicht gekriegt hat. Das ist funktioniert nicht in Frankfurt am Flughafen.
Nee, bringt einen und bringt niemanden
woanders
weiter.
Hin.
Genau, also der Flughafen war gesperrt, weil es jemand anders eben so gemacht hat.
Ja.
Aber gut, das ist eben genau das Thema mitten im Leben. Die Transaktionsanalyse hat sich jetzt nicht durch Zufall entwickelt, sondern weil es eben extremen Bedarf gab und gibt.
Ja.
Wo arbeitest du denn hauptsächlich damit?
Also, ich arbeite damit in drei Feldern und ich würde sagen, in allen drei Feldern zu einem Drittel tatsächlich.
Mhm.
Und zwar bin ich einmal in der Organisationswelt unterwegs. Also ich arbeite mit Firmen in unterschiedlichen Branchen, mit Menschen, die in Firmen arbeiten, an deren Kommunikationsmustern und Dynamiken. Das kann sein eine Teamentwicklung in einem in einer Arbeitsgruppe, die neu zusammengestellt wurde oder die auch schon ganz lange besteht und so eingefahrene Dynamiken miteinander hat. wo meistens ist es die Leitung oder aus der Personalentwicklung jemand, die sagen, wow, das Team, die brauchen echt mal Unterstützung, die gehen irgendwie ganz komisch miteinander um.
Sagt immerhin die Leitung.
Sagt immerhin die Leitung.
Und hat die Leitung auch was damit zu tun?
Mit Sicherheit, weil die kriegt sozusagen die ganze Projektion ab, ne, von den, auf die Elternfiguren, elterlichen Figuren.
Ah ja, bingo.
Also, das kann man schön aufdröseln dann, ne, was passiert da eigentlich? Ich mache auch Supervision in Krankenhäusern und in sozialen Einrichtungen für Menschen, die mit Menschen arbeiten, weil das sehr, die TA hat wunderbarerweise ziemlich einfach verständliche, wenn auch tiefenpsychologisch fundierte Modelle, aber eine sehr eingängliche und einfache Sprache, sodass man nicht lang braucht, um die Theorie zu erklären, sondern es anhand von Beispielen kann man sehr schnell sagen, ich zeige euch mal, was da passieren könnte. Das könnte ein Modell sein, was hilft zu verstehen, was da passiert. Und dann kann man Dinge auch auflösen. Also also ich glaube, dass Veränderung, oder ich habe die Erfahrung gemacht, dass Veränderung funktioniert dann am besten, wenn wir die Kognition, also das Denken, das Fühlen und das Handeln sozusagen in Einklang bringen. Ja. Und dann kommen die Körperempfindungen noch dazu, deswegen auch der Tanz, ne? Also, dass wir den Körper mitnehmen und gucken, was passiert eigentlich somatisch, ne, an Reaktionen.
Das heißt, Körperempfindung und Fühlen sind nochmal zwei Bereiche.
Würde ich sagen.
Okay. Und dazu, ist der Tanz ein Ausdruck der Körperempfindung?
Ah, das ist eine spannende Frage.
Weil ich das immer versuche so einzuordnen, weil nicht jeder liebt jetzt den Tanz, logischerweise.
Da können wir gleich nochmal, ich erzähle dir gleich was zu meiner Verbindung zwischen Tanz und TA, weil das ist wirklich spannend. Also Organisation ist das eine Feld, in dem ich arbeite. Ich hatte eine Zeit lang, wurde ich immer gerufen zu Konfliktklärungs, also so Art Mediationsgeschichten, auch wenn ich gehöre nicht dem Verband der Mediatoren an und bin keine zertifizierte Mediatorin, aber mit TA, also ich weiß was über Konflikte und auch über deren Lösung, eine ganze Menge. Und genau, das ein Feld. Das zweite Feld ist die Professionswelt. Da könnte man jetzt sagen, was ist eine Organisation und Profession ist doch dasselbe. Nee, ist es nicht, sondern die Professionswelt, also gibt eine Schnittmenge natürlich. Professionswelt ist das, was ich lerne, was ich für eine Profession habe. Also eher die, was für einen Beruf habe ich. Okay. Ich kann ja als Bäcker entweder im Hotel arbeiten oder in der Bäckerei. Also ich kann unterschiedliche Rollen haben in Organisationen, aber ich habe einen Beruf und in dieser Welt bilde ich Berater aus. In Transaktionsanalyse mit noch anderen Ansätzen gewürzt sozusagen. Also ich habe eine Beraterausbildungsgruppe und bilde inzwischen auch die Ausbilder für Berater aus. Wahnsinn. Also das ist sozusagen das Thema Weiterbildung. Und dann die Privatwelt, wo ich mit Menschen arbeite, die in irgendwelche Art von Krisen und Sackgassen geraten in
Persönlicher Art.
Persönlicher Art, zum Beispiel nach gesundheitlichen Zäsuren oder auch sowas wie ungewollte Kinderlosigkeit ist ein großes Thema. Oder ich meine, ich habe ziemlich viele Menschen, die zu mir kommen, die, das klingt immer so ein bisschen banal, aber die schlichtweg überfordert sind von dem, was wie es in unserer Welt zugeht. Die sozusagen von Nachrichten, Diät bis sonst irgendwie was brauchen, ne? Um wirklich klarkommen zu können und eine Resilienz aufzubauen im Umgang mit dem, was um sie rum passiert.
Ja, würde ich gerne das banal wieder rausschicken, weil das ist irgendwie schon lange nicht mehr banal, sondern die Wahrheit.
Ja.
So. Und das wird ja auch nicht so mal eben gelöst oder geht auch jetzt erstmal, glaube ich, nicht weg.
Nee, und ich sag, das banal kommt eher aus der potenziellen KlientInnen-Sicht, die viele Menschen haben das Gefühl, jetzt komme ich mit so einer Pillepalle, dass ich nächtelang heul, weil ich irgendwie einmal Nachrichten geguckt habe und da so viele Bilder vom Krieg waren. Ja. Das ist alles, sehe ich genauso, alles andere als banal, weil wir auch mit transgenerationalen Traumata unterwegs sind und einfach erinnert werden an Bilder, die wir vielleicht selber nicht erlebt haben in unseren Lebzeiten, aber die einfach unsere Vorväter mit sich getragen haben.
Ja. Na, und das, was jetzt ist, abgesehen von den Nachrichten, ist eben diese unendliche Schnelligkeit. Das hat uns auch keiner vorgemacht.
Nee.
Das ist so gerade irgendwie so ein Hauptthema, dieses, ich kann auch schnell sein, aber dann stelle ich an irgendeiner Stelle fest, oh Gott, eigentlich kann ich wieder nicht mehr. Wie kriege ich jetzt den Fuß vom Gas? Ohne zu denken, ich fliege raus aus dem, was alle anderen auch machen. Und. Also das Thema Schnelligkeit finde ich schon ganz oben auch.
Und machen ist gut, dass du das Stichwort sagst, weil wir sind Human Doings, wir sind keine Human Beings mehr. Ne? Und das ist richtig fatal. Wir haben das Sein vergessen. Oder wir überspringen das Sein. Und das ist entwicklungsgeschichtlich. Es gibt ein sehr schönes Modell von einer TA-Kollegin, die Jean Inslee Clark, die also Pam Levine erst, aber dann Jean Inslee Clark hat es weiterentwickelt, die über unser emotionales Wachstum und unsere emotionale Entwicklung sprechen, und zwar von der Empfängnis bis zum 19. Lebensjahr, und dann laufen wir den Zyklus immer wieder durch. Mhm. Und da ist die erste Phase nachgeburtlich, sind die ersten 6 Monate, in denen es um das Sein geht, ne? Mhm. Insofern brauchen wir immer wieder Phasen, in denen wir einfach sein können, ohne was tun zu müssen.
Ich habe gestern, wir sprachen vorher, wer welchen Podcast hört, und ich habe gestern in der Badewanne gelegen und habe Stefanie Hilscher gehört und Suse Karloff. Suse Karloff war auch schon bei uns im Podcast, und ich lese wahnsinnig gerne ihre Kolumnen. Und die sagte, sie könnte stundenlang schauen. Aus dem Fenster oder in die Luft. Und ich, also mein eigenes Label für Schauen ist eigentlich, und da muss ich natürlich mich direkt wieder am Kragen packen, ich sage dann dazu, ich gucke einfach blöd. Das ist natürlich mega gelabelt.
Genau, mach einen Punkt hinter einfach. Ich gucke einfach. Genau.
Aber krass, oder? Was das für eine schöne ja, wie tief das drin steckt. Ja.
Und ich finde das jetzt schon total schön, wenn ich mir vorstelle, wenn ich mich in die Hörerin, den Hörer versetze, dann denke ich, oh ja, Inspiration 1, Badewanne. Inspiration 2, einfach aus dem Fenster gucken.
Ja, genau.
Ja.
Oder einfach gegen die Wand.
Ja.
Ist auch mal gut. Ich habe echt total schönes Bild auch an der Wand. Und ich muss da gar nichts. Aber es finde ich fast eine der größten Herausforderungen, dieses, dass gerade nichts zu tun ist, dass ich gerade nichts hören und wissen muss, dass ich mich nicht um irgendwas kümmern muss, das ist echt der maximale Luxus.
Und es gibt so schöne Affirmationen von der Jean Inslee Clark, die wenn wir uns so Being-Phasen gönnen, ne? Also so Seins-Phasen. Was braucht ein Kind in den ersten 6 Monaten? Das will einmal machen, und dann braucht es, dass man kommt und es in den Arm nimmt, guckt, was es braucht.
Stillt, Katinka macht's gerade.
Genau.
Es ist nicht so einfach.
Also, und das, solche Phasen brauchen wir immer wieder als erwachsene Menschen, ne? Gerade wenn wir in irgendwelchen Anfangssituationen sind. Und wenn es ein Meeting ist, die ersten 5 Minuten in einem 1-Stunden-Meeting gemeinsam einfach sein und gucken, wer braucht hier gerade was, sind alle gut versorgt, haben, so wie du hier diesen wunderbaren Earl Grey Tea für uns zubereitet hast. Das gehört auch zu sein.
Gerne. Hat mein jüngerer Sohn mir aus Portugal mitgebracht, und du kommst gerade aus Lissabon. Ha.
Na gut.
So. Wie bist du denn dahin gekommen? Weil du hast das jetzt nicht. Du kommst eigentlich aus einer anderen Ecke. Richtig?
Also ich habe mich schon immer für Verhalten interessiert. Und ich habe in der Schule war Biologie eins meiner absoluten Lieblingsfächer. Ich wollte genau wissen, wie funktionieren die Dinge, ne? Also was ist denn hier unter der Haut, sind so Adern, was, ne? Also ich war immer total neugierig darauf, wie funktioniert Physis? Und dann auch, wie verhalten sich Hormone zueinander, wie verhalten sich Menschen zueinander, und wie ist eigentlich kommunizieren Bäume? Und was ist mit Tieren? Also ich war schon immer neugierig darauf. Und zu den Tieren mindestens kannst du ja eine ganze Menge sagen.
Ja, auch zu den Bäumen und
auch zu
allem anderen.
Bäumen, genau.
Ja, aber ist doch cool. Aber ich musste jetzt eben lachen, weil du sagtest, wie funktionieren Hormone, und wir sind Hormone.
Ja,
so, aber genau. Das ist jetzt nochmal wieder ein ganz anderes Thema. Aber wir sind das eben alles.
Genau, und darauf, auf diese ganze Welt, war ich schon neugierig mit, weiß ich nicht, mit 10.
Wahnsinn.
Und dann Bio war mein Lieblingsfach. Dann habe ich angefangen, Biologie zu studieren nach der Schule. Mit so einem, habe immer geguckt, auch schon im Grundstudium, dass ich so einen Schwerpunkt Verhaltensforschung, Verhaltensbiologie habe. Habe ganz viele Praktika gemacht an Max-Planck-Instituten auf dem Forschungsschiff und so. Mhm. Und habe dann aber gemerkt, als Biologin bin ich dann doch wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit immer wieder im Labor.
Ah.
Und ins Labor wollte ich auf gar keinen Fall.
Okay.
Und dann wusste ich aber nicht so genau, wohin mit mir. Dann habe ich 1,5 Jahre als Cowgirl gearbeitet in Australien.
You are kidding.
Mhm.
Im Ernst?
Mhm.
Cool.
Also Gillaroo heißen die da, nicht Cowgirl, sondern Gillaroo. Dann habe ich, dann kam ich wieder und habe, weil die Australier gesagt haben, einwandern, puh, schwierig, hast du $260,000, hatte ich nicht mit 22, haben gesagt, mach mal eine handwerkliche Ausbildung, dann gucken wir. Ich hatte mich eingeschrieben für den Studiengang Rinderzucht und habe kein Studienvisum bekommen.
Also können wir ganz kurz da abbiegen. Das finde ich jetzt so abgefahren mit dem Kaugummi, weil ich sage jetzt 2 Sätze dazu. Bei dieser Frage, die man ja dauernd und überall liest, was hast du im Leben bereut, nicht getan zu haben, kann ich jetzt nicht viel sagen, aber eine Sache. Es gab, stand in der Zeitung vor ganz vielen Jahren, waren die Kinder klein, freiwillige Frauen sich melden in Nordamerika, Ausbildung zum Cowgirl, und daraus sollte ein Dokumentationsfilm entstehen.
Oh, schön.
Ja, und ich brannte wie Zunder, war aber nicht, damals nicht in der Lage, keine Ahnung, 3 Monate, 4 Monate oder sowas, mir das vorzustellen, also ich konnte mich mir da vorstellen, oder mir, mich, egal, aber es, die nächsten Schritte, da waren keine. Ich bin keine gegangen. Es blieb in meinem Kopf hängen. Und und deswegen muss ich da jetzt einmal abbiegen, weil ich auch ganz genau weiß oder sehr sicher bin, dass jeder und jede, die zuhört, mindestens ein so ein Ding hat, wo sie sagt, boah, das hat mich richtig, richtig geärgert. Beziehungsweise da habe ich noch gehangen. Und offensichtlich hast du gedacht, würdest du dazu ein paar Sätze sagen, wie bist du auf den Hack gekommen, ich werde jetzt Cowgirl in Australien.
Auf den Hack bin ich nicht gekommen, sondern der ist zu mir gekommen.
Naja, weil du, hallo, wir
also ich
wissen
bin,
ja, dass
ich
es
bin,
keine
Zufälle
genau. gibt.
Also ich wollte interessanterweise nach Kanada, in das Geburtsland von Eric Byrne, Anfang 20, wie gesagt, 22 war ich oder 23. Und bin in Freiburg, wo ich studiert habe, an einem Schaufenster vorbeigegangen von einem Reisebüro, und da stand Singapore Airlines 1800 D-Mark damals noch. Mhm. Ein Flug nach Sydney mit Zwischenstopp in Singapur, inklusive Hotelübernachtung in Singapur und inklusive 2 Inlandsflüge in Australien. Mhm. Und ich dachte, Australien? Pff. Ist ja noch weiter weg als Kanada. Mhm. Warum nicht aus der Fall fliege ich halt nach Australien? Ich wollte einfach weg, um zu gucken, wer guckt mich aus dem Spiegel an, wenn ich am anderen Ende der Erde bin oder in einem anderen Land. Also wen, was ist meine pure Essenz? Wow. War meine Forschungsfrage sozusagen damals.
Also du hast dann angefangen, dich zu erforschen.
Ja.
Ne? Ich weiß nicht, wann die Frage überhaupt gekommen wäre, aber die brennt ja unter den Nägeln.
Ja, ja. Also damals, als ich gemerkt habe, Verhaltensforschung ist es irgendwie nicht. Dann habe ich gedacht, okay, da muss ich jetzt erstmal in mir nochmal genauer forschen, was ist es eigentlich? Mhm. Und dann bin ich in Australien, also habe meine Wohnung die Frau im Reisebüro hat gesagt, dieses Angebot gilt noch bis morgen Abend und sie müssten fliegen innerhalb der nächsten 3 Tage.
Sure.
Mhm. Habe ich gesagt, okay, da kriege ich hin. Mhm. Habe ich meine Wohnung untervermietet, in Freiburg war Wohnungsmangel, das war gar kein Problem. Und bin 3 Tage später nach Sydney geflogen und habe mich gewundert, dass morgens um 6 da die Sonne aufgeht. Ich den Sonnenaufgang sehe und habe gedacht, warte mal, Sonne geht doch im Osten auf. Sydney ist doch im Westen. Also ich hatte keine Ahnung von Australien.
Ja, das
glaube
ich mir auch total. Das
null
die Ahnung. Da.
Und dann bin ich mit meinem Touri-Stadtplan vom Flughafen losgelaufen und habe gedacht, ich versuche jetzt meinen Buchladen, wo ich irgendwie einen Reiseführer kaufen kann.
Geil.
Smartphone, nix. Fehlanzeige, ne, gab es damals noch nicht. Genau, bin von dem Stadtplan runtergelaufen, habe mich wahnsinnig verlaufen in Sydney, wusste überhaupt nicht, wo ich bin gerettet worden von einem netten Sydney-Menschen im Anzug mit brauner Lunchtüte und so, also ganz so, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ne? Mit dieses, man geht los und man hat kein Smartphone, kein Google Maps und gar nichts.
Naja, andersrum, wir machen das heute bewusst.
Ja.
Ne? um diese Erfahrung wieder zu machen.
Stimmt.
Also das weiß ich von Bernd Schlüter, Pastor, der auch, glaube ich, schon zweimal bei uns war. Und der eben einfach pilgern geht und losgeht und auf gar keinen Fall morgens eine Idee hat, wo er abends
gut
sowieso ankommt, ja, geschweige denn irgendwo schläft. Und der erzählt natürlich nur zauberhafte Geschichten. Also klar kommst du auch an deine Grenzen.
Ja.
Aber wen der alles getroffen hat, wo der untergekommen ist, in was für wundervollen Häusern, Wohnungen, was auch immer.
Und so war es in Australien. Und so bin ich auf diese Art und Weise pilgernd durch Australien, bin ich in dem, genau im Zentrum in Alice Springs irgendwann gelandet. Mhm. Und habe ein Angebot gesehen in dem Backpacker-Hostel, A Day on a Real Working Cattle Station.
Ja.
Und dachte ich, ach, ich gehe mal auf eine Real Working Cattle Station, mag ich. Geritten bin ich sowieso auch.
Ah, okay.
Hatte immer Reitbeteiligung und bin dann dahin. Und dann steige ich da aus dem Bus und ich stehe auf dieser roten Erde und denke, meine Füße schlagen Wurzeln. Ich war wie, ach so, hier soll ich hin. Also es war wie, ich komme nach Hause. Okay. Und die Tochter von der Familie, die diese Farm betrieben hat, hat gesagt, du siehst aus, als könntest du reiten, kannst du mal mitkommen, ich muss mal eben 50 Rinder von A nach B bringen.
Ja, und du nimmst Fury.
Genau.
Ja.
Und du nimmst Fury, Bande. Fury hieß Bande. Mhm. Und dann haben wir also diese 50 Rinder irgendwie von A nach B gebracht, haben dafür 3 Stunden gebraucht und auf dem Rückweg irgendwie galoppierend über die Prärie, tatsächlich, wie man sich das vorstellt, habe ich zu ihr gesagt, kann ich nicht hier bleiben? Also Fury und ich, wir verstehen uns doch gut und wir zwei Frauen auch. Also das könnte doch, kann ich nicht einfach hier bleiben? Und dann hat sie gesagt, wir fragen Gary mal, Papa, ne? Mhm. Und der hat gesagt, schlaf mal 2 Nächte nochmal drüber und dann reden wir nochmal. Wow. Also der hat gedacht, Mädel, Flausen im Kopf, soll mal 2 Nächte drüber schlafen, dann will sie eh nicht mehr kommen.
Ja.
Dann habe ich am nächsten Morgen angerufen und habe gesagt, eine zweite Nacht brauche ich nicht. Ich bin ziemlich entschlossen. Mhm. Und dann hat er gesagt, du kannst eine Woche bleiben. Und 3 Monate später hat die Mutter dann gesagt, Barbara, musst du nicht irgendwann mal deine Mutter anrufen? Die macht sich doch vielleicht Sorgen, wo du bist.
Oh, okay.
Und dann bin ich da on und off. Die Visa galten immer nur für 4 Monate, glaube ich, oder für 3 Monate. Also ich musste immer wieder raus und rein. Mhm. Also und dann war ich insgesamt 1,5 Jahre oder fast 2 Jahre dort.
Und du hast jetzt die Vorlage gegeben. Hat deine Mutter sich Sorgen gemacht?
Sie hat sich gefreut, als ich sie angerufen habe. Ich weiß nicht, wie viel Sorgen sie. Also sie hat bestimmt mal dran gedacht, was mit mir so ist.
Okay, gut. Steigen wir jetzt nicht näher ein.
Können wir
vielleicht
gerne
später noch. Aber
vielleicht in der zweiten Folge.
Herrlich. Okay, gut.
Also in Australien. Dann haben die Australier gesagt, mach mal eine handwerkliche Ausbildung. Dann bin ich zurück nach München in meine Geburtsstadt und habe dort eine Schneiderlehre gemacht im Damenschneiderhandwerk in der Haute Couture. Und bin dann damit irgendwie hängen geblieben. Bin von da nach Nagold gegangen. Da gibt's eine Textilfachschule. Da war ich 2 Jahre. Hab BWL studiert mit Schwerpunkt Personal, weil Personal, ne, Verhalten und so weiter. Und so bin ich in die Personalentwicklung gekommen.
Das ist aber, das sind ja echt geile Kurven.
Ja.
Wow.
Und dann in der Personalentwicklung in Bielefeld damals, nach dem Studium in Nagold, habe ich 2 Jahre da studiert und dann nach Bielefeld in die Personalentwicklung zu einem Textileinkaufsverband und da hat's mich gepackt. Da bin ich praktisch Trainerin erstmal für relativ uninteressante Sachen, also für mich nicht so spannende Sachen wie Warenpräsentation, so, aber eben auch für sehr spannende Sachen, nämlich Mitarbeiterführung, Teambuilding und sowas geworden. Und die Unternehmer dort haben Coachingbedarf angemeldet, beziehungsweise hat sich entwickelt, dass wir dann in so Coaching-Gespräche kamen und ich also ziemlich schnell dann eine Coaching-Ausbildung gemacht habe mit bei einem Transaktionsanalytiker. So bin ich zur TA gekommen und dann habe ich das diesen Weg weiterverfolgt, ne? Habe dann die sozusagen noch mehr TA-Ausbildung, noch mehr TA-Ausbildung, noch mehr TA-Ausbildung und habe da so eine Sprache gefunden für meine Beobachtungen. Also ich habe in der TA tatsächlich eine Sprache gefunden für mein Verständnis von dem, was ich sehe, wenn Menschen miteinander zu tun haben oder miteinander umgehen.
Ja, oder mit dem, was du auch gesehen, erfahren, gefühlt hast, was es braucht. Ja. Weil du brauchst dann, du nennst es Sprache, Werkzeugsprache, wie auch immer man es nennt, ist ja total wurscht.
Ja, erstmal eine Sprache und daraus haben sich dann die Werkzeuge entwickelt. Ne? Also ich habe sozusagen die Modelle, wenn du TA lernst, lernst du erstmal sozusagen wirklich zu verstehen, aha, diese Modelle und dann wendest du die erstmal auf dich selber an, weil also nur wenn du selber was also was über dich weiß, dann kannst du ja irgendwie anderen Menschen auch den Raum bieten, dass sie was über sich erfahren.
Sehr schön. Ja, ist schön, dass du das mal erwähnst, weil es gibt ja tausende von Ausbildungen, die man machen kann. Also hier nochmal ein Wochenende und da nochmal ein Wochenende. Ja, kann man alles machen. Finde ich auch total cool. Besser als nix. Ich stehe allerdings immer nur auf die Sachen.
Selbsterfahrung.
Und wo du dich selbst einmal da durch den Waschgang durchbegibst, weil ich mir persönlich nicht vorstellen kann, wie ich anders arbeiten könnte.
Genau.
Wenn ich in der Tiefe und in der Feinheit mit Menschen arbeite, dann muss ich alle Schubladen einmal aufgezogen haben.
Und das ist total schön, dass du das sagst, weil kriege ich gleich einen Frosch im Hals, ja, vor lauter Berührtsein.
Prost.
Genau, Prost. Weil tatsächlich mein System, also meine Physis, meine Psyche, meine Seele, meine sozusagen alles, was zu mir gehört, hat, indem ich mich angefangen habe, wirklich mit dieser Psyche und mit den psychologischen Zusammenhängen und meinem Gewordensein auseinanderzusetzen in der TA-Ausbildung, sich den Freiraum genommen, auf den Pauseknopf zu drücken und zu sagen, okay, Mädel, du interessierst dich dafür, dann geben wir dir jetzt mal ordentlich Zeit dafür. Und ich hatte mit 39 einen schweren Herzinfarkt, der mich für ein halbes Jahr sozusagen
ausgenockt hat.
Man würde, umgangssprachlich liegt mir auf der Zunge zu sagen, aus dem Verkehr gezogen hat. Mhm. Aber eigentlich ist es in den Verkehr gezogen hat. Nämlich in den Verkehr mit mir selbst.
Mhm. Das hast du bis 39 geschafft, das zu umgehen?
Ja.
Okay.
Naja, ich hatte vorher, hatte ich auch schon zwei Nahtoderlebnisse. Aber der Herzinfarkt war sozusagen die Spitze des, oder der sozusagen das wirklich so eine Zäsur, die mich wirklich gestoppt hat, wie so ein LKW. Ne? Es gibt auch, ich bin ja gerade über die Alpen gefahren nach Griechenland und wieder zurück mit meinem Bus. Und da gibt's ja in den Alpen diese LKW-Sicherheitsspuren, ne? Wenn du über den Brennerpass kommst und fährst dann danach den Berg wieder runter, die Serpentinen, dann gibt's so Kiesbette, so ein Kiesbett, wo ein LKW, der nicht mehr bremsen kann auf der steilen Straße, sich einfach reinfahren lassen kann und wird sozusagen gebremst. So fühlte sich das an. Mit dem Herzinfarkt.
Okay.
Aus vollem Lauf gestoppt.
Okay, und musste sein jetzt wahrscheinlich. Im Nachhinein ist man ja immer furchtbar, furchtbar schlau.
Ja, es war eine wichtige Zäsur. Ich hätte, glaube ich, sonst nicht von selber angehalten.
Mhm. Und hattest du irgendeine Art Herzschwäche, Insuffizienz, wie auch immer man das nennen mag? Oder also, war das jetzt einfach spontan das, was dein Körper sich ausgesucht hat?
Ich würde sagen beides. Mhm. Also die Schulmedizin sagt, ein Herzinfarkt ist immer multifaktoriell. Mhm. Das heißt, hat mehrere Ursachen. Eine ist ein angeborener zu hoher Cholesterinspiegel. Mhm. Eine andere ist ein zu hoher Blutdruck, den ich damals hatte. Mhm. Es ist so, also Leute, wenn eure liebe Frauen oder auch andere Menschen, wo Ärzte sagen, ihr Blutdruck ist aber ganz schön hoch. Und auch wenn du erst 25 bist, wenn einmal dieser Satz kommt, dein Blutdruck ist aber ganz schön hoch, lass es kontrollieren, wirklich. Ich habe das, also bei mir war es eben, ich war die einzige Ärztin, zu der ich regelmäßig ging, war die Frauenärztin. Und da wurde regelmäßig Blutdruck gemessen und die haben jedes Mal gesagt, also 140 zu 110 ist aber ein bisschen, ne, für dein Alter bisschen hoch. So. Und ich habe aber gedacht, Blutdruck, ja.
Aber die haben dann auch keinen weiteren Satz gesagt.
Nee.
Das ist ja auch ein bisschen schwierig.
Genau.
Okay.
Also insofern viel Ignoranz für mich. Mhm. Und ich habe irgendwie, genau, also ich habe mit dem Herzinfarkt und mit dieser Zäsur noch einmal mehr angefangen, mich mit meinem geworden sein, auseinanderzusetzen. Heute sage ich, ich habe praktisch die erste Hälfte des Lebens für andere gelebt und die zweite mich dann auf die Suche nach mir selbst gemacht.
Wundervoll.
Und finde mich immer mehr und das ist wirklich gut. Ja. Und da, ich meine, nicht viel nach dem Herzinfarkt haben wir uns auch das erste Mal gesehen, weil ich seit 39, jetzt bin ich 54, also 15 Jahre ist das jetzt her, Wahnsinn. Genau, und seit ungefähr 10 Jahren bin ich bei Edgar, der ein Segen war, auch in dieser Zeit parallel mit der Ausbildung und Transaktionsanalyse, dann das Tanzen, also Soul Motion, diese Form der Einkehr und Auseinandersetzung mit mir zu neben dem kognitiven und sozusagen emotionalen Prozess auch noch diese physische, diese physische Auseinandersetzung.
Na, es ist dieses.
Das war es in erster Linie am Anfang für mich, ne, physische Auseinandersetzung. Und das kommt dann irgendwann zusammen, ne, und dann wird's eins.
Genau, ich habe das ja auch in der Folge mit Edgar gesagt, dass ich immer dieses Bild habe oder auch eben dieses Gefühl, ich habe eine Verabredung mit meinem Körper.
Ja.
Und häufig kommen wir getrennt voneinander. Und zu 100% kann ich sagen, auf dem Rückweg haben wir uns.
Ja.
Sind wir wieder zusammen.
Genau.
Also deswegen.
Damit kann ich viel anfangen.
Damit kannst du was anfangen.
Ja.
Wahnsinn. Wie bist du denn zum Tanz gekommen? Oder ist der Tanz auch zu dir gekommen?
Also ich habe, in irgendeiner Folge sagst du, glaube ich, auch, dass, also teilst du deine Definition von Zufall, es fällt einem etwas zu, ne? Finde ich auch sehr schön. Und so kam Edgar in mein Leben über seine Frau Maike. Ich habe... komme aus einer Familie, in der viel gesungen wurde. Mein Vater hatte eine Gitarre und wir haben viele griechische Lieder gesungen. Vorm Einschlafen singen war Pflichtprogramm. Erst wird vorgelesen, dann wird gesungen und dann wird geschlafen. Natürlich gab es Phasen, wo wir das Vorlesen und das Singen mäßig lustig fanden, aber es wurde sehr dogmatisch und wunderbar durchgezogen, wo ich heute sehr dankbar bin. Und ich hatte nach dem Herzinfarkt, habe ich gemerkt, ich habe zu wenig Musik in meinem Leben und wollte also wieder ein Instrument lernen. Und habe mich für die Klarinette entschieden und habe 4 Jahre lang Klarinette gespielt bei Maike Spieker, auch sehr zu empfehlen als Klarinettenlehrerin.
Zauberhaft. Das wusste ich alles gar nicht.
Total und Maike schön. Erzählte irgendwann, weil ich gesagt habe, ich habe unterschiedliche Meditationsformen ausprobiert und irgendwann sagte sie, wie wär's denn mal mit Tanzen?
Ach,
nee. Und so kam ich in die Kirche der Stille. Ja,
total schön.
Ganz schön.
Wundervoll. Ist dein Vater Grieche?
Nicht im Blut, aber im Herzen.
Ach.
Ja. Griechisch Lehrer, der war Altphilologe, hat Griechisch, Geschichte, Deutsch, Latein unterrichtet am Gymnasium. Und ist mit uns jeden Sommer für 6 Wochen mit einem roten Ford Transit über einen Autoput damals noch durch das ehemalige Jugoslawien gegurkt und hat uns auf einer Terrasse, auf der Terrasse eines Olivenhains alle aus dem Bus rausgelassen und dann haben wir da 6 Wochen gelebt unter Olivenbäumen.
Wow.
Am Meer.
Ja. Das erklärt ja nochmal anders, dass du inzwischen auch Bus fährst und eben nach Korfu zum Tanzen auch lieber mit dem Bus fährst.
Mit einem blauen Ford Transit.
Ja. Goodness. Ja. Also es ist ja toll, was ich hier so alles schließt. Siehst du, wir reden nämlich gar nicht so viel. Das ist ja auch das Wundervolle. Also wie schön, dass wir es jetzt tun. Aber beim Tanzen, ich kenne da viele über Jahre, dich auch. Und ich bin froh, dass ich immer deinen Nachnamen weiß und überhaupt deine Telefonnummer habe. Das ist aber schon sehr, sehr fortgeschritten, weil von fast keinem kenne ich irgendwie einen Namen.
Ja.
Und vielleicht geht es dir auch so, dass ich aber im Tanzraum weiß ich, das kann ich so aus dem Augenwinkel, weiß ich genau, das ist der und der, die und die. Und mach das jetzt auch vielleicht an Äußerlichkeiten fest. Aber inzwischen kann ich dir genau sagen, nach 3 Minuten, wie das dem geht oder was die braucht. Oder huiuiui, die ist aber irgendwie schräg drauf. Oder hoppla, da ist ja das und das. Und es ist eben so unfassbar wurscht, wie die heißen, was die den ganzen Tag machen, woher sie kommen und so weiter, weil sich da diese ganz eigenen Felder auftun.
Ja, und ich erinnere noch auf Korfu vor 4 Jahren oder so, als wir da das erste Mal auf Korfu zusammen getanzt haben. Da haben wir, glaube ich, die ersten Sätze mal miteinander gesprochen. Zart.
Ja.
Aber auch da, es braucht einfach wenig Worte, ne? Weil diese Begegnung ist einfach auf einer anderen,
genau.
In einem anderen Feld irgendwie. Ist eine andere nonverbale Begegnung im Tanzraum.
Und wir waren am Anfang eben bei diesem, dass der Tanz eben eine Art des Ausdrucks ist. Und so im Allgemeinen, weil ja, wie gesagt, nicht jeder unbedingt tanzen will. Ich finde das grundsätzlich so wichtig, dass sich jeder eine Art des Ausdrucks sucht. Also ob das jetzt eben Musik oder Malen oder was es alles gibt. Aber ich finde es,
Ich würde das gerne ergänzen mit einer Art des Ausdrucks. Und eine Art des Ausdrucks ist auch immer eine Art des Eindrucks. Also du kriegst über das Finden der Art des Ausdrucks, und ich habe dich ja jetzt rüde unterbrochen, ne? Also malen, zeichnen, tanzen, singen, schreiben.
Mhm. Auch spielen, Schauspiel.
Spielen,
ne? Wir hatten die Spielerin,
ja, schön.
Hier.
Ah ja, toll. Ist auch, darüber kriegst du auch einen Eindruck von dir selbst, den du vorher so nicht hattest. Mhm. Also ich habe mich übers Tanzen, für mich ist tatsächlich Soul Motion mehr einen Eindruck kriegen als einen Ausdruck finden.
Lustig. Mhm. Ich weiß, was du meinst. Könnte ich jetzt so gar nicht auf einer Werteskala so sagen, aber ja. Wobei ich ja auch...
Es ist beides, ne? Und es passt zu dem, was du gesagt hast, mit dem wir kommen getrennt voneinander an und wir gehen zusammen. Also du kriegst ja einen Eindruck, ich gestehe, ich tanze gar nicht so gern. Ah. Ich gehe eigentlich nicht in die Kirche der Stille, um zu tanzen oder nach Korfu, sondern um diesen Eindruck von mir zu haben und zu gucken. Also es ist eher für mich wie eine Kommunikation, was brauche ich gerade, was ist gerade... Was ist eigentlich gerade los? Und in meinem Körper dafür Antworten zu finden. Also es ist eher erstmal ein Suchen nach Fragen und dann ein Suchen nach Antworten. Auf eine andere, so arbeite ich auch als Beraterin, ne? Mhm. Erstmal gucken, was für Fragen sind eigentlich da. Und das kann man eben auf unterschiedliche Art und Weise machen. Eben auch in der Einkehr. Und dann wird's irgendwann zu Ausdruck. Also ich habe auch schon, sozusagen, ich würde fast sagen, Kunststücke vollführt.
Ja.
Wo ich vorher gesagt hätte, also weiß ich gar nicht, wie bewegt man sich denn so.
Aber
woher kommt das eigentlich, genau. Und das ist, für mich hat Soul Motion auch wirklich viel damit zu tun, mit so einer Freiheit in Geborgenheit. Mhm. Und das ist, so heißt mein Unternehmen ja auch im Moment noch, Amai, ist ein japanisches Wort, was Freiheit in Geborgenheit heißt. Also es braucht die Geborgenheit, dass ich mich sicher genug fühle, diese Einkehr und diesen Eindruck zu kriegen und dann auch den Ausdruck zu finden. Und auch die Freiheit, dass ich das so machen kann, wie es mir gemäß ist.
Wundervoll.
Ja.
Mhm. Aber das ist eben auch, nicht eben auch, aber das ist das Ergebnis von deinem eigenen langen, was auch immer lang und kurz ist, Prozess. Also,
ja.
Ne, weil ich oder wir auch ganz viel sagen, also auf die Schnelle kriegt man mal so einen Impuls und schadet auch alles nicht. Und sich wirklich in der Tiefe durchzuholen, braucht einfach Zeit.
Und weißt du, was ich so schön finde, Cesar, was mir ich bin so im Frieden damit, dass wir ja, also mein Blick auf Entwicklung und auf Leben ist, wir sind auf einer Spirale unterwegs, die sozusagen wie so eine, kennst du diese Treppenläuferspiralen, die man, also es ist eine Spirale, die ist ungefähr so, wenn man die Finger, Daumen und Zeigefinger so zusammentut, so groß, also gibt's auch einen kleiner, und ist eine aus so dünnem Metall, gibt's auch aus Plastik, aber wenn man die auf die Treppe stellt, dann kann die praktisch die Treppe runterlaufen.
Ach so, ja, klar.
Kennst du die?
Na klar. Mhm.
Genau, und wenn du so eine Spirale nimmst und die so ein bisschen nach oben ziehst einfach und dann dir vorstellst, das ist mein Lebensweg, ich komme also immer wieder an dieselbe Stelle, nur mit einem anderen Vorwissen.
Schön.
Also mit gelebtem Leben. Aber ich komme trotzdem an dieselbe Stelle. Nur ich lerne eben anders damit oder ich habe gelernt, damit anders umzugehen oder anders drauf zu gucken. Und das finde ich so, also damit bin ich so glücklich mit diesem Bild, weil das dann ist es auch nicht, also damit ist es so völlig okay, dass wir immer wieder an ähnliche Stellen kommen und Klienten sagen oft oder Kunden sagen oft, boah, jetzt geht's mir schon wieder so. Verdammte Axt, kann das nicht mal weg sein? Ich dann immer sage, na ja, das ist ja was, ist ja eine Erfahrung, die sie mitbringen oder die jemand mitbringt. Und das wäre gar nicht so schön, wenn die weg wäre, weil dann würde nämlich die Aufmerksamkeit auf die Situation eine ganz andere werden. Ne?
Ja, das stimmt auch. Und ich glaube auch, dass es eben nur um Integration geht, weil wir nichts erleben und nichts wird uns serviert, was nicht mit uns A zu tun logischerweise hat und B, woraus wir dann was machen.
Ja.
So. Und wir erleben unterschiedliche Themen. Manche sind gut, manche sind anstrengend, manche Kinder müssen früher durch intensivere Sachen durch, andere dafür später. Die früher Dinge erlebt haben, also jetzt mein Gefühl, holen häufig einen Teil der Kindheit später nach, weil einfach was gefehlt hat. Und andersrum, also auch da, es gibt einfach immer nur Beziehungen. Das eine hat mit dem anderen immer irgendwie zu tun. Und das ist, da kommen wir bei Yin und Yang und bei sonst wem an.
Genau.
Und
ja. Und was auch interessant ist, ist, dass die, wir waren vorhin bei, um mit, also sozusagen dieser, wenn wir mit Menschen arbeiten, mhm, und ich wäre gespannt, wie es ist mit Tieren, aber das ist auch nochmal eine andere Folge. Mhm. Also wenn ich mit Menschen arbeite, dann ist es gut, wenn ich mein eigenes Menschsein und mein eigenes Gewordensein kenne, ne? Oder mhm, da zumindest meinen inneren Nationalpark weitestgehend erforscht habe. Und mir begegnen, mir werden Menschen mit ihren Themen geschickt oder ich zieh die Menschen an, die mit Themen kommen, wo meistens was drin ist, wo ich auch nochmal gut in den Spiegel gucken kann und sagen kann, ja, wow, was hat denn das eigentlich mit mir zu tun?
Ja.
Und das ist manchmal nicht so richtig schön, ne, weil man denkt, ach, also auch als Beraterin denke ich manchmal, Herr Gott, das habe ich doch jetzt schon so oft durch, ne? Oder Frau Göttin. Warum denn jetzt schon wieder? Aber irgendwas gibt's dann daran, nochmal wieder zu lernen. Ne? Und das finde ich schön. Also auch so eine, in so einer Demut vor dem eigenen Gewordensein und Werden, für Menschen, die Räume gestalten, in denen sie ihr eigenes Werden und Gewordensein gut begucken, betrachten, erforschen, weiterentwickeln können.
Und bist du, hast glaube ich zwei Schwestern, ne?
Mhm.
Sind die ähnlich gewahr? Ist jetzt irgendwie das Wort? Also haben die ein ähnliches Gewahrsein über wie sich Dinge entwickeln oder wie ich mich dann selber entwickle? Oder bist du der Exot zu Hause? Also zu Hause als aus deiner Herkunftsfamilie?
Also ich würde sagen, ich bin die jüngste von dreien und ich glaube, dass wir, oder in meiner Wahrheit ist es so, dass wir drei unterschiedliche Zugänge zu uns, zu jeweils uns selbst haben. Mhm. Wir haben eine unterschiedliche Art, auf uns zu gucken und mit uns umzugehen. Meine älteste Schwester ist begnadete Designerin und Innenarchitektin für alte Feuerwehrautos von 1955 aufwärts und ist und auch also gestaltet Gärten und Häuser und kleine Räume und mit einer liebevollen Akribie und Zartheit liegt mir auf der Zunge, interessanterweise.
Ja, sie ist
ganz schön. Und das ist so ihr Ausdruck, ne? Wenn wir über Ausdruck sprechen, hat sie da ihren Ausdruck gefunden und ihre Welt. Meine mittlere Schwester hat erst angefangen, ist sozusagen Ärztin, hat sich auf den Ärztinnenpfad begeben, in die Fußstapfen unseres Großvaters getreten und hat sich dann entschieden, Psychotherapeutin zu werden und ist eine sehr spirituelle Frau, also hat eine sehr, ich würde sagen, sehr direkten Draht sozusagen zu so einer anderen Seite, den ich auch habe, aber auf eine andere Art nochmal. Ne? Also wir haben unterschiedliche Zugänge, aber wir haben tatsächlich über diese sehr musische, über diesen sehr musischen und auch, muss man sagen, Akademikerhaushalt, ne? Unsere beiden Eltern waren Lehrer und über dieses naturnahe, also nicht nur in Griechenland am Olivenhain, sondern auch sonst in Wäldern umher wühlen haben und so viel draußen sein, haben wir, glaube ich, ein ganz eine gute Anbindung an die Neugier auf uns selbst auch.
Ja, und auch offensichtlich ja einen großen Wunsch nach einer Tiefe, also Dinge wirklich erklären zu wollen. Also das würde ich sagen, macht jetzt einen guten Lehrer auch aus.
Ja.
Heute war ich ganz im Glück. Ich höre ja in der Kultur am liebsten. Und irgendein neuer Claim war, wer fühlen will, muss hören. Und ich war im Glück. Ich habe den halben Tag darauf rumgesessen und gefühlt, weil dieser Shift von wer nicht hören will, muss fühlen, als Erklärung dafür, warum man versohlt wird oder warum man wirklich so granatenartig scheitert oder das so beinhart irgendwas erlebt. Ja, das ist so festgetackert. Also wir sind, glaube ich, der gleiche Jahrgang. Also wie oft hast du das gehört? Wer nicht hören will, muss fühlen.
Kein einziges Mal.
Okay, bingo. Also ich habe das, glaube ich, ständig gehört. Und jetzt nicht immer nur in meinem privaten Kontext, meinem eigenen, sondern also fand ich jetzt gang und gäbe.
Also ich kenne das auch als Spruch, aber bei uns in der Familie war das eher, wir sind so ein Reformhaus-Hippie, Friedensinitiative, wir gehen zum Ostermarsch. Okay. Haushalt.
Gut.
Lehrer. Cool. Ja, mega. Also es ist nicht so, dass mein Vater hatte durchaus auch eine jähzornige Seite und also ich habe durchaus auch schon eine, wie man in Bayern sagt, eine Watschen kassiert, das schon, aber das war nicht ein bewusstes Mittel der Erziehung. Also insofern war dieses, wer nicht hören will, muss fühlen, war kein Prinzip an sich, sondern es war eher ein sehr schambesetzt für ihn, weil er und da komme ich wieder auf mein Ursprungsmodell zurück, da tatsächlich sehr aus seinem väterlichen Introjekt, sagen wir, ne, also aus seinen Vater imitiert hat, der ein sehr, also für den, wer nicht hören will, muss fühlen, sicher ein Prinzip in der Erziehung war.
Ja. Und dann sind aber deine Eltern, ich weiß gar nicht, ob die heute noch leben, aber konnten die da mitgehen in dem, was du alles für dich gesucht hast, entwickelt hast, was du daraus gemacht hast? Also ich würde ja sagen, es ist total heldenhaft. Aber könnte sein, dass die eigenen Eltern, wenn sie sozusagen nicht mitwachsen wollten in diesem, wie es heute geht, dann auch Probleme haben.
Also ich habe Probleme mit mir, meinst du?
Mit deinem
Weg. Oder in der Beziehung, ach so.
Ja.
Nee, mit meinem Weg hatten meine Eltern nie Probleme. Wir sind sehr, aus meiner Sicht fast zu sehr, hatten wir die Freiheit zu wählen, was wir machen wollen. Das war gleichbedeutend mit keine Anleitung. Also ich wusste, ich habe wenig Guidance sozusagen gekriegt, wie geht man eigentlich ins Leben, sondern es war eher werde die du sein willst, ne? Okay. Wunderbarerweise. Und ich fühlte mich sehr alleingelassen auf diesem Weg.
Aber das ist ja auch super interessant, wenn ich da reingrätschen darf, weil das ist ja das, was heute überall steht und die wundervolle Laura Marlina Seiler sagt das den ganzen Tag von morgens bis abends. Und richtig, korrekt, so. Und es ist eben auch dann wenig Zaun.
Naja, das ist ähnlich wie wir heute in der Organisationswelt, ne? Gibt's diese, also ist ja, alle arbeiten daran, ihre Mitarbeiter zu selbstverantwortlichen Menschen zu erziehen. Und manche Unternehmer und Führungskräfte gehen davon aus, dass es dann keine Führung mehr braucht. Weit gefehlt. Also wenn ich eine Kultur von Selbstverantwortung etablieren möchte, dann braucht's eine andere Art von Führung, aber es braucht Führung. Es braucht Guidance, ne? Es braucht nicht mehr die Patriarchatsführung, Dominanz und autoritär. Es braucht, und es ist auch nicht laissez-faire, ne? Sondern es braucht einfach, ist eine neue, wir gehen tatsächlich sind in einer neuen Ära von, ich finde das Wort Selbstverantwortung eigentlich ganz schön. Agil ist ja dann auch immer so ein Schlagwort, ne? Was ich ein bisschen ausgenudelt finde mittlerweile, aber also das Missverständnis, dann bräuchte es keine Führung mehr. Das ist weit verbreitet leider und so ist das auch mit der bedürfnisgerechten Erziehung, die sich an allem orientiert, nur nicht an den Bedürfnissen der Eltern, was dann dazu führt, dass die Eltern reihenweise im Burnout bei mir in Beratung landen und sagen, ich verstehe überhaupt nicht, warum ich so erschöpft bin. Und dann sage ich immer, wann hast du denn das letzte Mal in der Badewanne gelegen? Wie Caesar das immer macht. Und dann sagen die, Badewanne?
Da sind die Kinder
wie
drin.
Wie schreibt man das? Ja. Da bade ich meine Kinder drin.
Ja, genau. So. Abgefahren. Genau. Oder dieses klassische, was möchtest du essen? Ja, Nudeln. Hm, okay, dann machst du Nudeln? Dann, nee, ich mach's gar nicht. Ach so, was möchtest du denn? Ja, Kartoffeln. Okay, dann fangen die an, Kartoffeln zu kochen, wo ich denke, Alter, geht's noch?
Ja.
Also, aber da biegen wir jetzt auch wieder in irgendeine andere Richtung ab.
Naja, ich gründe gerade eine Elternschule. Insofern ist es gar nicht so weit weg, weil ich genau das, finde ich, ist wirklich ein wichtiges Thema.
Ja, Guidance finde ich einfach ganz
Guidance
schön.
Ist ein schönes Wort.
Und auch, bei uns ist Führung vielleicht nach wie vor noch ein Begriff, der nicht nur neutral ist, was auch absurd ist, dass das immer noch so ist.
Ja.
Warum fahre ich jetzt auf den Begriff Guidance ab? Keine Ahnung, weil ich jetzt gerade in Amerika war. Auch egal, warum, aber dass das...
Also wie so eine, es ist eigentlich wie eine Lebensanleitung, ne? Es ist wie eine Anleitung, wenn ich ein IKEA-Regal aufbaue, also IKEA weiß man, kann man vielleicht inzwischen, aber wenn ich irgendwie ein neues Regal mir kaufe oder irgendeinen Bausatz, dann gucke ich auch wahrscheinlich, also ich nehme mal das Bild, das die Metapher eines Puzzles, dann gucke ich mir auch das fertige Bild an und gucke, was muss denn da wohin, ne? Ah, das Auge gehört nicht zu der Figur, sondern zu der Figur, so. Und wenn ich, so ist es auch bei also das meine ich mit Guidance, dass es so ein bisschen eine Anleitung oder eine Blaupause gibt, an der man sich orientieren kann. Nicht der man zu 100% folgen muss, aber irgendwie was, woran ich mich orientieren kann. Das ist, sonst ist aus meiner Sicht die Komplexität der Welt zu groß für uns Mensch.
Ja, wow. Genau. Also, und würdest du auch sagen, dass auch wenn die Welt früher, also die war auch komplex, aber ich würde sagen, heute ist sie noch x-mal komplexer. Und du hast es eben angedeutet, du hättest eben auch gerne mehr Guidance gehabt. Und alles, was du beschrieben hast, ist ja so, dass man echt so ein bisschen grinsend oder ich da so dachte, wow, ach, das auch noch. Und dann hat sie das und dann hierhin und von Cowgirl über Nähen und also ich will es gar nicht alles wiederholen, aber was hättest du gebraucht? Wen oder was?
Also für mein Leben jetzt geht mir immer wieder das Lied Je ne regretterie durch den Kopf. Es ist alles in Ordnung.
Ja, ich bereue nichts.
Genau, ich bereue nichts. Und ich wünsche mir für ein nächstes Leben, dass es jemanden geben möge, der oder die sich Zeit nimmt, und für mich geht's wirklich um geteilte Aufmerksamkeit, mit einem liebevollen Herz, geteilte Aufmerksamkeit mit mir als pubertierendem Pubertier, so schwer das sein mag und so sehr ich mich vielleicht auch dagegen wehren mag, aber tatsächlich auch ein bisschen Anleitung aufzuzwingen, dass ich sehe das gerade bei Patenkindern, die sich ein bisschen sträuben, wo das aber wirklich gut ist, auch zu sagen, nee, komm, wir nehmen uns jetzt mal Zeit und gehen mal zusammen auf so eine Ausbildungsmesse. Und dann gucken wir uns mal Handwerksberufe an, die du lernen könntest. Und das musst du alles nicht machen, aber dann kannst du mal was ausprobieren. Kannst dich mal in eine Nähmaschine setzen, mal gucken, wie das ist. Oder mal einen Hobel in die Hand nehmen, mal schauen, ob du nicht Zimmerer werden willst. Und dann gehen wir in der nächsten Woche auf die Studientage und dann guckst du dir mal Studienfächer an und setzt dich mal in eine Vorlesung, guckst mal, wie sich das für dich anfühlt. Und hinterher werten wir es zusammen aus und schauen, wie war das für dich. Also so eine geteilte Aufmerksamkeit in dem Reich der Möglichkeiten. Ich glaube, meine Eltern wussten selber nicht so genau, was es alles an Möglichkeiten gibt, haben sich aber auch nicht wirklich interessiert dafür, was wir machen könnten, so, sondern geh explorieren und mach das, was dir Spaß macht. Aber also da gab es wenig, wir machen das mal zusammen. Und das ist, glaube ich, wichtig.
Naja, und das ist ja dann wundervollerweise über die Jahre das geworden, was du heute machst. Genau.
Ich habe sozusagen diese Freiheit gut genutzt, ne? Und du hast ja vorhin gefragt, wie waren meine Eltern mit diesem Weg? Ich habe auf dem Weg dann der Selbstfindung, ist nicht so ein, finde ich, ein bisschen schwieriges Wort, aber sozusagen auf dem Weg hin zu mir selber brauchte ich Phasen, wo ich meine Zeit lang kaum Kontakt hatte zu meinem Vater, und dann brauchte ich eine Phase, wo ich kaum bis keinen Kontakt zu meiner Mutter hatte. Und ich bin ganz froh und dankbar, dass ich tatsächlich, mein Vater ist vor 2 Jahren oder jetzt fast 3 Jahren gestorben, dass ich es mit ihm geschafft habe, dass wir die letzten 10 Jahre seines Lebens wirklich eine sehr neue und schöne Vater-Tochter-Beziehung aufbauen konnten. Mhm. Zauberhaft, also das war wirklich richtig gut, basierend auf den guten Dingen sozusagen aus unserem Sein. Und jetzt erlebe ich das auch mit meiner Mutter gerade, dass das mit einer sehenden Auges, dass wir uns aufeinander zubewegen und das irgendwie auf eine neue Art und Weise ganz gut wird. Also es entsteht so ein Frieden und das ist mir wichtig.
Schön, aber da kommen wir zurück zur Transaktionsanalyse. Also wenn 2 in dem Fall, also du mit deiner Mutter, du mit deinem Vater, das schaffen, die ersten 2 Felder irgendwie nicht so hochkochen zu lassen, sondern ansatzweise bewusst haben, dann kann man sich in dem dritten Feld nicht nur als Erwachsene begegnen, sondern das heilt auch irgendwas aus diesen ersten 2 Bereichen.
Ja.
Und dann kommt dieser Frieden.
Ja.
Also damit.
Und es ist ein weiter Weg.
Und es ist ein weiter Weg.
Also, und weit ist, wie du schon sehr gut ist, immer auch zu relativieren, ne? Weil der ist natürlich für jeden individuell genauso weit, wie er ist.
Genau.
Und es ist total spannend. Ich finde das ist wirklich die größte Freude in meinem Leben, ist die Entwicklung von Menschen sich anzugucken und zu sehen, wie sie neue Entscheidungen für sich treffen und dadurch Leben wirklich anders wird und Menschen glücklicher werden. Das ist ein Riesengeschenk, dass ich diesen Beruf so machen darf.
Ja, ganz froh. Ich glaube, dass du auch ein großes Geschenk für den Beruf bist. Oh, also ihr ergänzt euch da ganz, ganz zauberhaft. Und ich glaube, das ist genau das braucht heute.
Ja.
Weil uns das eben bei Gefühlsrecht ja maximal interessiert, wie können wir heute gut sein und uns entwickeln, damit wir in dieser Welt, die uns an vielen Stellen heute noch keiner vorgelebt hat, wie können wir da gut sein und finde ich fernab von dem, was uns natürlich im Außen auch gespiegelt wird, dass wir die Welt jetzt nicht in so einem mega happy place verlassen werden, sondern dass unsere Kinder oder die nach uns kommen, die haben schon auch Aufgaben.
Wahnsinn, ja.
Aber wenn wir da eine ganze Menge dazu beitragen können, dass sie das auf eine sinnstiftende Weise machen und sich selbst gut mitnehmen darin, dann haben wir auch eine ganze Menge geschafft.
Der Taxifahrer heute Morgen in Lissabon hat 40 Jahre lang auf der Queen Elizabeth als oder auf Kreuzfahrtschiffen als Bartender gearbeitet.
Ja.
Und arbeitet jetzt seit 4 Jahren als Taxifahrer in Lissabon und sagte, das Wichtigste ist doch, happy zu sein. Mhm. Weil wenn ich happy bin, dann bringe ich doch auch Happiness in die Welt. Und in meinem Taxi sind so viele Menschen. Und wenn ich meine Happiness in die Welt bringe, dann ist doch hier im Taxi ist meistens Frieden.
So, genau. Also, wir fangen in den kleinen Räumen an. Und Nicole, ich danke dir.
Darf ich noch einen kleinen Werbeblock einfügen? Darfst du rausschneiden?
Auch im Zweifelsfall? Nö, ich hätte jetzt auch noch gefragt, wo finden wir dich? Bei Instagram oder deine Website. Könnte sein, dass da jetzt ein paar sich melden.
Naja.
Empirisch gesehen ist das so. Mhm.
Also, mir ist gerade, der Werbeblock wäre, dass ich von 1. bis 3. Dezember einen Einführungskurs in Transaktionsanalyse gebe. Also wenn jemand Lust hat, zu kommen und sich sozusagen noch spontan zu entscheiden, dann findet man alle Informationen dafür auf amae.de, amae.de.
Sehr schön.
Genau. Und wer sich nächstes Jahr dafür interessiert, der findet wahrscheinlich auch noch die Amai-Homepage, aber dann auch irgendwann, Amai entwickelt sich gerade weiter und wird die School of Hearts.
Jetzt ist das nochmal raus, weil das war auch Tanzthema in der Woche.
ich habe in die School of Hearts reingetanzt im Oktober.
Dich da selbst reingetanzt,
ja,
ne?
Ja, ja.
Das war ganz schön.
Möchtest du noch was oder geben wir was ins Feuer, was du befeuern willst von dem, was dir wichtig ist? Also wir haben natürlich viele Sachen angesprochen und benannt, aber manchmal will noch irgendwas raus.
Ja, ich möchte gerne zum Schluss nochmal Eric Byrne zitieren, der Begründer der TA, der fällt mir gerade nochmal ein, der gesagt hat, wir werden als Prinzessinnen und Prinzen geboren und wir werden zu Fröschen gemacht im Laufe unseres Lebens.
Wenn wir nicht aufpassen.
Wenn wir nicht aufpassen. Und es geht darum, sozusagen den inneren Prinz und die innere Prinzessin wiederzufinden. Und damit meine ich nicht Adelsgeschlecht, sondern
Die innere
Königin. Wir sind alle geliebt. Wir sind alle geliebt und liebenswert. Und wir können selber damit anfangen, uns unseren liebenswerten Kern zu entdecken und mit in die Badewanne zu nehmen und zu sein damit, dass wir Liebe sind.
So ist es. It's said, it's done. Ja, ho.
Sagt meine Lehrerin.
Ja, okay. Vielen Dank, Nicole.
Danke dir, Cesar.
Und noch ein kleiner Nachsatz für alle, die Lust haben, sich außerhalb von dieser Stunde mit uns auszutauschen. Wir sind präsent auf Instagram. Unser Account heißt gefühlsecht mit UE-Podcast. Und wir machen auch regelmäßig das, was die Magie, die hier jetzt gerade im Gespräch entstanden ist, teilen wir regelmäßig in Get-Togethers mit Hörern, Zuhörern und unseren Gästen. Und mehr dazu findet ihr auch auf unserer Instagram-Seite gefühlsecht-podcast.
Und wir freuen uns, wenn ihr uns beim Gelingen des Podcasts unterstützt. Dafür haben wir euch ein PayPal-Konto eingerichtet mit dem Namen Gefühlsecht mit UE.